habe nur gesagt, weißt du, Mutter, du bist das Letzte überhaupt, was meine Mutter nennen sollte. Ich hasse dich wie die Pest, von mir aus kannst du krepieren. Das hat, wie die aussah, offene Beine, das hat nach Eiter gestunken, aufgedunsen vom Alkohol. Das war früher mal eine attraktive Frau, aber jetzt in der Anblick, der hat mich nur angekotzt.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Das heißt, hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder vielleicht auch noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Andreas Marquardt, vielen vielleicht besser bekannt als Karate Andy. Andreas war jahrelang Zuhälter in Berlin und einer der brutalsten Geldeintreiber Deutschlands. Seine Methode hieß Gewalt plus psychischer Druck. Damit ist er in seiner Welt sehr erfolgreich. In Hochzeiten müssen über 10 Frauen für ihn anschaffen und täglich je 1400 D-Mark abliefern. Andreas ist damals eine Bestie, die von nichts zurückschreckt. Ich will nicht zu viel verraten, weil diese Geschichte wirklich krasse Wendungen enthält. Weil die Schilderungen aber zum Teil nur schwer zu ertragen sind, eine Triggerwarnung. Wir sprechen auch über sexualisierte Gewalt und Missbrauch. Mit Andreas Marquardt lernen wir heute die Täterperspektive kennen. Doch das ist nur die eine Seite seiner Geschichte. Freitagabend, 18 Uhr, 1986. Nimm mich mal bitte mit in den Start deines Wochenendes.
Ja, Freitagabend, meistens habe ich die Frauen dann zur Arbeit gefahren. Ich hatte ja immer so 3-4 Damen neben mir. Und ja, 2 auf der Straße, 2 in Clubs, ja, dann habe ich die abgesetzt, so 19 Uhr, habe die anderen abgeholt, bin dann wieder zum anderen Club gefahren, also nie alle zusammen im Auto, sondern immer einzeln, ja, weil die wussten ja nicht voneinander. Ich habe das so gedeichselt, dass jede dachte, sie ist Nummer 1. Ja, ja, und dann habe ich die dann zum Abend gefahren, die, ich habe gesagt, tschüss meine Süße, bis morgen oder bis nachher, ich hole dich ab. Ja, weil ich ja auch gemacht habe, ich habe auch abends die Frauen abgeholt, um 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr früh, ne. Ja, und ja, so war mein Tag und dann bin ich meistens dann so gegen 22 Uhr die letzte abgesetzt im Club und bin dann praktisch zum Kudamm gefahren, in so einen Laden, wo wir uns immer getroffen haben, also die ganzen Zuhälter, die Typen, haben wir noch was gegessen, was getrunken oder so und dann sind wir meistens entweder zusammen oder auch alleine in Clubs gefahren, ne? So ein bisschen Amüsement. Ja, oder vielleicht sogar zu gucken, vielleicht gibt's da auch eine neue Frau, die auf mich abfährt oder je nachdem, oder ich lerne jemanden kennen, ja, weil... Man muss ja ein bisschen gucken, ne? Und so war das damals. Ich habe ja immer geguckt nach Frauen. Klappt oder klappt nicht? Fährt jemand auf mich ab? Erstmal so augenverbal, ja, so ungefähr. Und dann Spruch kommen und dann treffen und so ging das immer weiter.
Aber jede Frau dachte, dass die mit dir zusammen ist?
Jede Frau dachte, dass sie mit mir zusammen ist. Und sie ist alleine, ja.
Das genau. Heißt, du profitierst davon, dass du dann auch charmant sein kannst, flirten kannst.
Ja, die erste Zeit sowieso auf die Ruhe, alles auf die Nette, ja, und wenn dann ein paar Monate vergangen sind, habe ich die Zügel natürlich ein bisschen härter angezogen, ne? Also da ging es schon ein bisschen mehr zur Sache, ja, so auch spruchmäßig.
Heißt?
Ja. Naja, anziehen, ruck, schnell, warum hast du nicht verdient, was ist los, was bist du denn für eine Tante hier und so. Ja, so kommen wir nie beide nach vorne, ich gacke mir hier, reiß mir den Arsch auf so ungefähr und du nicht, was machst du denn? Ja, da muss doch mal Geld rüberkommen, ja. Also die Richtung, ja. Und das hat dann meistens funktioniert. Und wenn auch dann, oder ich habe gesagt, jetzt arbeite mal eine Stunde länger, um das zu schaffen, bist du denn jetzt wahnsinnig? Musst du mal ein bisschen am Tag 1.500 D-Mark verdienen und nicht hier 600, 700 nur.
1.500 Mark kann man damals verdienen.
Und mehr.
Wie viele Freier muss man dann bearbeiten?
Ja, kommt drauf an, das kann ein Einziger sein, der gut finanziell dasteht oder situiert ist, es können aber auch 10 oder 15 sein.
Das heißt, eine Frau denkt, die ist mit dir zusammen. Und dieser Typ, mit dem sie zusammen ist, verlangt aber, dass sie mit 10 bis 15 Männern an einem Tag.
So ungefähr, ja. Geld dass wir uns zusammen was aufbauen, dass wir praktisch verreisen können, dass sie Schmuck bekommen, dass ich ein bisschen Schmuck trage, weil die ist ja auch ein Statussymbol und wenn eine Frau, sagen wir mal, Schmuck kriegt oder Schmuck trägt, das sieht natürlich auch immer für die Frau gut aus, ja. Also für die anderen Frauen, die sagen, oh, guck mal, ja, ihr Kerl hat ja wieder eine Rolex geholt oder kostet ja auch noch ein paar Mark, ne, so ungefähr.
Wenn dann 1500 Mark am Tag umgesetzt werden, wie viel bleibt bei dir hängen?
Na, ich sage einfach mal 1004.
Okay.
Ja, ja. Ich habe alles abgenommen. Ich war ein böser Finger, wirklich. Ich habe auch welche Zuhälter, die haben immer die Hälfte genommen oder so, je nachdem. Oder weil sie mit der Frau zusammen waren. Oder, aber ich habe alles genommen. Ich hab, wir sparen und damit du nicht aushebst, meine Süße, sage ich so ungefähr, pass ich auf drauf. Ne?
spielt ja auch mal dann neben der verbalen Gewalt, die ja da.
Na, verbale Gewalt hatte ich, na klar, verbale Gewalt ist ausgeübt worden durch meine Person, nicht gleich, aber so nach mehreren Monaten. Oder wenn sie keine Lust mehr hatte, dann habe ich sie so teilweise auch verbal gezwungen, ne? Und wenn ich dann körperlich, leider muss ich heute sagen, körperlich auch Gewalt angetan.
Das wollte ich gerade fragen, ob neben der verbalen Gewalt auch eine körperliche eine Rolle
ja,
spielt.
Ja, auf jeden Fall.
Stellen wir uns jetzt mal vor, ich wäre eine Frau, die bei dir arbeitet, die denkt, sie ist mit dir zusammen und nach so 3-4 Monaten merke ich, boah, ich will hier nur noch raus.
Naja,
ich bin aber deine Topkraft. Was passiert dann?
Das geht ja nicht. Entweder habe ich zu ihr gesagt, damals das kostet dann 40.000 oder 30.000 nochmal, dann kannst du rausgehen, das ist wie so eine Ablösesumme sozusagen.
Die kann ich aber nicht bezahlen, weil ich kriege ja nur 100 Mark am Tag von ihr.
Naja, dann musst du sich was einfallen lassen. So ungefähr war das, ja. Also ziemlich hart. Das Regime war sehr hart. Und ich war wirklich einer, ich kann heute sagen, damals zur damaligen Zeit war ich einer der brutalsten Zuhälter Deutschlands hier.
Das heißt, wenn die da nicht will?
Gibt's auch mal eine Ohrfeige. Oder auch mal vielleicht mal ein bisschen mehr. Leider ja.
Wenn das jetzt so erzählst und drauf rückblickst, ist das dann schon noch so eine verklärte, etwas vielleicht auch, ja, war eine tolle Zeit, war eine besondere Zeitsicht oder ist das eine rein reuige Sicht?
Also wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, bereue ich das schon, als ich das gemacht habe. Weil ich sehe ja im Grunde genommen jetzt, wie das alles läuft und was da ist. Aber zur damaligen Zeit wollte ich das eigentlich. Ne? Da war mir alles egal, zur damaligen Zeit. Heute sehe ich das, dass ich also praktisch wirklich ein Schwein war in der Beziehung. Wirklich. Und dass ich viele, viele Menschen Leid zugefügt habe, Frauen, Männer. Also das war nicht gut.
Welche Männer müssen vor dir Angst haben?
Von mir braucht ja keine Angst haben. Jetzt, damals haben sie fast alle geschwitzt. Ne? Also die Zuhälter sowieso alle, ja. Und ich habe ja auch Gelder eingetrieben hier in Berlin oder in Deutschland. Also es ist einfach so, sind Leute zu mir gekommen über Kontakte, Bekannte und haben mir gesagt, du, der hat mir da 40.000, die gibt er mir nicht zurück, die habe ich ihm vor 1 Jahr geliehen. Jetzt hat er halt an seine Frau übertragen, das ganze Geld, der hat auch ein gutes Auto, eine Wohnung. Wenn die was machen wollen, dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich bringe dir, sagen wir mal, 25.000 zurück und den Rest ist meins. Kannst du dir überlegen, entweder sagst du ja, dann ist es meine Sache, wie ich es mache, oder eben du sagst nee, dann hast du ja nichts. So hast du die Möglichkeit, ungefähr knapp die Hälfte wiederzukriegen. Und das hat funktioniert. Das haben die meisten gesagt, ja, mach ich.
So, wenn du dann klopfst.
Naja, ich habe den erst beobachtet, tagelang den anderen, also der das Geld da, ja, ich habe das schon sehr gut gemacht, wie so ein Detektiv, ja. Ich habe mir das so reingezogen und habe den beobachtet, habe ihn neu gewusst, das ist seine Frau, das ist sein Kind oder je nachdem, wo wohnt der, was fährt er für ein Auto, wann geht er zur Arbeit, wann kommt er zurück. Und dann habe ich ihn irgendwann mal abgepasst abends, ja, habe ein paar in die Schnauze geschlagen, sag ich mal so, habe ein Auto geschmissen, Kofferraum hinten drin, dann bin ich in Grunewald gefahren, habe ihn angebunden. Und dann habe ich meine Kapuze übergesetzt für mich, damit man meine Sicht nicht sieht. Und dann habe ich ihn ein wenig gequält.
Heißt?
Naja, ich sag mal, den Nasenflügel eingeritzt mit einem Messer, hat Ohr halb abgeschnitten oder so, ja. Oder vorne die Fingerkuppe so ein bisschen zerstört, je nachdem mit einem Messer oder je nachdem. Ja. Also war schon brutal. Er war schon brutal. Ich hatte auch keine Skrupel, Menschen da hinzuführen, wo ich sie haben wollte. Überhaupt nicht.
Gab es Leute, die da nicht bezahlt haben?
Nee, bei mir nicht. Hört sich jetzt komisch an, aber das ist so. Ich bin der Meinung, jeder hat Angst vor körperlicher Züchtigung. Und wenn da einer vor dir steht, den du nicht kennst, der nur sagt, dat und dat, dat und dat, dat und dat, und dann vielleicht, ich sag dir einfach mal, die Zähne rausschlägt, aber richtig mit, ja, oder, wie sieht, alle Rippen bricht, ja, oder dich piekt mal mit dem Messer ein bisschen so ganz leicht, ja, oder einritzt deine Sicht, dann machst du das schon. Also bin ich der Meinung jedenfalls. Heute weiß ich es nicht, man hat sich auch verändert, die Menschen haben sich verändert, aber zur damaligen Zeit, 70er Jahre, 80er Jahre, da haben sie wirklich anders überlegt und haben auch bezahlt. Also ich brauchte nicht das zweite Mal hin, weil ich habe ja auch immer gesagt, damals zu Pasofix, also ich nehme erst deine Frau, die zerstöre ich, habe ihm alles erzählt, wo die ist, wie sie aussieht und dann dein Kind, weil ich natürlich nie machen würde, weil ich liebe Kinder über alles, aber der Druckpunkt war da.
Das war auch damals so?
Nee, hätte ich nicht gemacht. Auf keinen Fall.
Die Frau aber schon?
Die Frau ja.
Ja.
Die Frau 100%, aber das Kind niemals, niemals. Ich fasse keine Kinder an, niemals.
Ich fasse keine Kinder an. Andi stellt das wie eine Moral dar, wie eine rote Linie. Ich muss sofort an Maximilian Pollux denken. Ihr erinnert euch, mein Gast hier vor ein paar Wochen, der als Kind für seinen Onkel Drogen schmuggelte und später als Schwerverbrecher durch ganz Europa von der Polizei gejagt wurde. Der hat uns auch von so einer Moral in der Verbrecherwelt erzählt, aber ganz klar eingeräumt, dass die eigentlich ein Selbstbetrug ist. Wenn wir mal unterstellen, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist, ist es dann besser, wenn einer nur in Anführungsstrichen Männer oder Frauen misshandelt? Ich finde es interessant, dass sich Gangster offenbar selbst rote Linien ziehen. Vielleicht liegt das daran, dass sie genau wissen, dass ein Leben eigentlich eine Moral braucht und ein Hirn nicht ganz darauf verzichten kann. Ihr könnt Andi gerade hören und ich saß ihm aber direkt gegenüber und ich weiß nicht, ob das beim Hören so wirklich rüberkommt, was ich in dem Moment in dem Raum mit ihm gespürt habe, deswegen möchte ich das kurz beschreiben. Er sagt, dass ihm keiner etwas schuldig blieb. Und ich kann euch sagen, wenn ihr ihn sehen würdet, wenn ihr ihn spüren würdet im selben Raum, dann würdet ihr das sofort glauben. Andi ist 64, er geht gedrungen und hat nicht gerade einen Astralkörper, aber ich spüre sofort, dass dieser Mann eine Kampfmaschine ist. Ich habe ihn zu unserer Begrüßung, als das Mikrofon noch aus war, gefragt, wie er heute mit einem Angreifer umgehen würde. Und Andreas sagt mir, wenn jemand auf ihn zukommt, dann deeskaliert er. Und das glaube ich ihm. Aber wenn es wirklich ernst wird, sagt er, dann mache ich dir klar, wenn du noch einen Schritt näher kommst, dann bringe ich dich um. Und ich kann euch sagen, auch das glaubt man Andreas sofort. Nach eigenen Angaben ist Andi 15-facher Europameister im Karate und war 1981 und 1983 Asien-Champion. So, und diese Kampfmaschine hat Frauen regelrecht betrieben. Anders will ich das gar nicht sagen, mit 15 Männern Sex am Tag haben müssen und dafür 1500 Mark verdient, von denen Andi ihnen 1400 abnimmt. Das ist fieseste Ausbeutung. Dazu kommt dann noch die psychische Unterdrückung. In manchen Fällen, finde ich, klingt es fast wie Folter. Und die körperliche Gewalt. Könnte irgendetwas, und das ist jetzt eine ganz wichtige Stelle, könnte irgendetwas so ein Verhalten entschuldigen? Wenn ja, was wäre das? Lasst uns diesen Gedanken bitte mal im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt tiefer in Andis Vergangenheit einsteigen. Wie beginnt seine Verbrecherkarriere?
Ich würde sagen, die Karriere hat angefangen so mit 18.
Als?
Na ja, Zuhälter, Geldeintreiber.
Mit 18 schon?
Ja, ja. Hab ja dann auch bestimmte Leute kennengelernt, ich sage einfach mal Zuhälter, die dann bei den Kämpfen waren, die ich geführt habe, überall in Deutschland und Berlin. Die haben mich dann angesprochen, haben mir gesagt, du, wir haben auf dich gewettet sozusagen, ja, und hier kriegst du 500 Mark. War natürlich für mich 17 Jahre, 17,5 war viel Geld. Hab ich gesagt, oh, wenn du nächstes Mal gewinnst, deinen nächsten Kampf machst, in einer Minute schaffst du das? Dann bist du echt ein guter Junge. Dann kriegst du von uns hier dann 1000.
In einer Minute K.O. schlagen.
Ja, ja, sofort. Ja. Hab ich gesagt, das schaffe ich, locker. Das war für mich sofort im Kopf. Hab ich gesagt, den baller ich gleich weg da beim Training, ja, beziehungsweise beim Kampf. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, und dann waren die auch immer da. Die haben mich immer wieder begleitet da, ja. Und dann eines Tages haben sie gesagt, Mensch, komm noch mal zu uns im Club. Wir müssen auch Karate machen, ein bisschen lernen von dir. Du bist echt ein guter Junge. Aber nicht hier in so einem Verein oder was, sondern privat. Wir haben da ein paar Clubs und da können wir uns Zimmer freimachen, können wir trainieren. Dann bin ich da hingegangen und das war, ein Club war also puff, sozusagen, ja, eine Bar. Und da habe ich gesagt, was ist denn nicht, wo bin ich denn jetzt hier? So, aber man hat gesagt, naja, gut. Und dann habe ich gemerkt, wie die mit Frauen umgehen. Ja, hier, Beate, komm mal her hier, hol mal für meinen guten Freund Andy hier was zu saufen. Und so eine Sache, wollten sie mir Alkohol? Ich habe gesagt, nee, kein Alkohol. Und dann habe ich im Wasser getrunken, haben sie natürlich so ein bisschen lacht, die Jungs da, die Typen, die waren auch alle älter, so ungefähr 10 Jahre älter durchschnittlich. Und so habe ich die kennengelernt. Ne?
So diese Vorstellung, Zuhälter zu sein, Frauen so wirklich komplett zu degradieren. Ich finde immer schon die Vorstellung, freier zu sein, schwierig bis unvorstellbar jetzt für mich persönlich, wobei ich nachvollziehen kann, dass es Prostitution gibt. Aber Zuhälter, das sind doch die größten Schweine, oder nicht?
Ja, zur damaligen Zeit, ja, na klar. Heute eigentlich genauso. Ja, nur heute ist es ein anderes Regime, denke ich mal. Ich habe ja damit nichts mehr zu tun. Das ist jetzt über 20 Jahre alt her. Aber zur damaligen Zeit war das wie ein Showprogramm, wie ein Schauspieler. Man musste alles darstellen, man musste alles sein. Und bei mir war das so, desto brutaler ich war nach außen, ja, desto mehr Frauen haben mich angeguckt. Als ob die mich wollten, so ungefähr, wirklich. Ich habe fast nie eine Gegenwehr gehabt. Wenn ich jemanden kennengelernt habe und ich war ein paar Monate mit ihr zusammen, dann habe ich die ganz schnell auf den Strich gekriegt, ganz schnell, innerhalb von 4-5 Wochen, maximal.
Aber ist das nicht eine völlig verklärte Sicht zu sagen, je mehr Gewalt ich anwende, desto mehr Frauen gucken mich an und wollen mich? Ist das nicht eine Schreckensherrschaft andersrum?
Ja, na, selbstverständlich. Ich habe es ja auch nicht begriffen, bis heute nicht. Das ist wirklich so. Desto brutaler ich war damals zu der Zeit, generell auch zu den Frauen, die mit mir zusammen waren, desto mehr haben die mich vergöttert teilweise. Vielleicht nicht gleich, aber die ersten Monate auf jeden Fall. Ja. Und haben sich gesühlt da in Kraft. Immer, wenn du mit einem Lamborghini irgendwie vor, ich sage einfach mal, Sugar Shake, das war damals Nürnberger Straße, ja, in den 70er, 80er Jahren, war das so ein Nobel-Disco im Keller unten. Wenn er da anfing, ich habe dann einen Parkplatz gesucht. Ich habe mich da mit dem Lamborghini hingestellt. Dann ist die Frau ausgestiegen, sah natürlich hübsch aus, schön zurecht gemacht. Wir brauchten nicht warten, die Schlange war 30 Meter lang, bin vorbeigegangen. Also, hallo Jungs, und bin durchgegangen mit der Frau. Natürlich nicht Hand in Hand, sondern neben mir. Aber ja, die hat natürlich gedacht, oh Mann, was habe ich für einen Mann, der kommt überall rein und wird überall akzeptiert. Ja, na, die war ja auch da. Ja. Und meistens sind die Damen, die da wirklich die Werbe machen, ja auch geschädigt. Psychisch, physisch. Ja, haben vielleicht Druck gekriegt im Elternhaus, der Vater hat sie geschlagen, oder, ne? Und so eine Typen, so eine Frauen habe ich mir ausgesucht, so ein bisschen, ja. Ich habe so einen Blick entwickelt dafür.
Hast du damals eine Vorstellung, einen Einblick in die Arbeit, die diese Frau dann jeden Abend für dich vollrichten?
War mir völlig egal, was die macht. Wichtig war nicht Geld. Egal wie auch immer. Ob die da dit macht oder dit macht oder dit macht. Ich habe nur gesagt, nicht knutschen, im Grunde genommen bitte. Ja, nicht unten, weil die anfassen lassen, ja. Also, und das ist wichtig. Ansonsten kannst du mit dem machen, was du willst. Gummi rüber und dann geht das los, die Partie. Ne?
Warum war dir das wichtig?
Ja, weil fand ich einfach eklig, wenn ich da irgendwie anfassen muss und da war ein anderer, ich sag mal, Schwanz drin oder so und ohne Gummi, das geht nicht. Oder der spritzt da vielleicht drin, ja, und dann fasse ich die da an oder irgendwie auch immer und dann habe ich dann die ganze Suppe am Finger vom anderen, das will ich nicht. Hat gesagt, gibt's nicht. Hat gesagt, erwische ich dich damit, gibt's ein paar in die Schnauze.
Die Frau ist nur Objekt.
Ja, die war nur ein Objekt für mich, ja. Benutzen, ausnutzen und danach verbal zerstören. Quälen.
Klingt katastrophal.
War doch. Aber damals wollte ich es und ja, war mein Ding.
Es ist so, ich hatte hier schon ganz oft Vergewaltigungsopfer in dem Podcast als Gast. Ist es so, dass du dann in dem Fall als Täter, so würde ich dich jetzt mal betrachten, auch wirklich eine psychische Methode entwickelst oder läuft das eher, dass du da so reinrutschst und plötzlich merkst, ach, die Hebel funktionieren und die nutze ich dann immer wieder? Oder wirklich machst du dir wirklich Gedanken, wie kann ich das schaffen?
Nee, das war die Hebel, die ich gemacht habe, im Grunde genommen, die haben funktioniert, ja. Und dann wollte ich natürlich weitermachen. Man kann natürlich, jede Frau ist ja nicht gleich. Bei einem musst du da Druck machen, bei einem anderen musst du da Druck machen. Das hat funktioniert, das habe ich rausgekriegt. Ja. Ich habe ein bestimmtes Schema entwickelt, was wirklich geklappt hat.
Was war so vielleicht die erfolgreichste Methode? Erfolgreich in Anführungsstrichen?
Ja, erstmal auf nett machen, auf lieb machen und dann ihr ein bisschen was erzählen. Denn ja, der Sex hat eine Rolle gespielt, ja. Aber ansonsten hat es funktioniert.
Gab es denn für dich mal den Moment, wenn du sagst, dass du da wirklich auch so eine Beziehung aufbaust, dass dich zum Beispiel knutschen stören würde, wenn sie das mit einem anderen Mann macht, dass du dich auch selber verliebst?
Naja, das ist ja passiert bei meiner Lebenspartnerin, die heute noch mit mir zusammen ist. Aber Marion wollte ich nicht. Also wie gesagt, ich wollte ihr ja auch nicht, ich konnte bei ihr ja auch nicht zeigen, dass ich sie sehr lieb habe oder sehr mochte. Ne? Das ging nicht. Konnte ich nicht zur damaligen Zeit. Ging nicht.
Das heißt, du spürst, da ist was, da ist vielleicht in diesem Fall mehr, aber es ist unmöglich für dich, das jetzt menschlich rüberzubringen.
Ja, ging nicht, ja, unmöglich, ja, ist richtig. Ist das richtige Wort. Ich wollte nicht und ich hätte es zwar nicht geschafft. Ich sage mal so, ich habe gedacht, dass die Frauen denn, wenn ich auf immer eine andere Seite zeigen würde, ja, die ich zum Beispiel heute habe, ja, das Nette, das Liebe, aufmerksam, ja, gemeinsam durchs Leben gehen, gemeinsam Situationen praktisch erledigen, wenn ich das zeigen würde, also dass ich nicht der harte Andy bin, sondern der normale Andy, der ganz normale, vielleicht wollen die mich denn ja nicht mehr. Das ist mir auch im Kopf gewesen. Ich dachte, das kann ich nicht machen. Und selbst Marion, die ja eine von vielen war, da konnte ich das nicht zeigen, dass ich sie lieb hatte oder mehr mochte wie die anderen oder mehr lieb hatte wie die anderen. Mit ihr würde ich wirklich zusammen sein, aber ich konnte ihr das nicht sagen, ich konnte ihr das nicht zeigen. Das war schlimm für mich, bin ich ehrlich. Ich war da in so einer Rolle drin, ich war da gefangen. Ne?
Und gleichzeitig geht diese Frau aber für dich anschaffen auch.
Ja, jede Frau musste für mich anschaffen, jeden Marion auch, mehrere Jahre lang. Ne?
Das heißt, diese Vorstellung, dass die dann an einem Abend was mit anderen Männern hat,
irrelevant. Das habe ich weggedrückt. Okay. Habe ich einfach weggedrückt. Ich habe einfach gesagt, sie geht arbeiten. Muss ich aber auch dazu sagen, Marion hat selten, ich habe die auch überwacht, ja, so die anderen Frauen teilweise auch, Marion hat selber was entwickelt, ich sag mal, wie so eine Therapeutin bei den Freiern, ja. Die hat wenig Sex gemacht mit denen. Die hat zugehört, dann haben sie einen geraucht und alle so eine Sachen. Die hat wirklich ihr Geld verdient und nicht wenig. mit wirklich mit Sprechen mit den Freiern. Also nicht Sex, wirklich nicht. Also ich habe es ja gesehen, ich stand im Gebüsch und auf der anderen Seite und habe genau gehört, was sie sagen im Sommer, weil ich immer gesagt habe, Fenster runter und so, dass ich mithören kann, wenn irgendwas ist mit dir oder. Also es war schon eine komische Situation, aber trotzdem hatte sie natürlich ab und zu auch Sex, ist ganz klar. Ja, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ein Typ, der ist so gestört gewesen, der hat einen Banküberfall miterlebt. Und ist dann praktisch da so geschädigt gewesen, geistig, dass der immer mit dem Strumpf rumgelaufen ist. Und das musste im Grunde genommen die Frau über den Kopf ziehen. Und dann hat er sich da im Auto selber ihn runtergeholt, ja. Und ich bin eines Tages nochmal hingefahren und sehe auf immer Mario mit dem Strumpf über den Kopf, ne. Hab sofort angehalten mit dem Wagen, bin rausgesprungen, hab die Freiertür, also die Fahrertür aufgerissen, hab den am Hang und am Hals gleich gepackt und rausgezogen. Und jemand schreit Mario, nicht, das ist ein Spiel. Ja, und dann habe ich den auf immer in Ruhe gelassen, ja. Und der hat sich fast vor Angst in die Hosen gepisst. Also ehrlich, das war eine Situation, ja. Das war ja schon komisch. Also für mich auch, ja. Weil ich dachte, der will Mario mal tun, ne.
Das heißt ja, auf der einen Seite profitierst du extrem davon, dass du so eine brachiale Härte an den Tag legst, wie auch gerade beschrieben in so einer Szene. Dir macht keiner was vor, wenn du kommst, ist klar, was Phase ist. Und auf der anderen Seite leidest du darunter, weil du zum Beispiel die Gefühle, die echten Gefühle an der Stelle zu einer Frau nicht zeigen kannst.
Ist richtig.
Ist das denn dieses ganz klassische Bild von der unglaublich harten Schale und dem weichen Kern?
Ja, würde ich so sagen. Ja, war so.
Eine Zerrissenheit im Kopf auch bei dir oder...
Na, Zerrissenheit nicht. Ich habe einfach gespielt. Ich musste spielen. War eine Rolle. War eine Rolle, die mir aber auch gefallen hat. Weil ich meine, wenn du überall rinkommst und überall wirst du akzeptiert, warum auch immer, aus Angst oder sonst wo, das ist ja irgendwie ganz schön. Ne? Und wenn du damit noch dein Geld verdienst, damals, ja. Ich hatte ja wirklich viel Geld verdient.
Wie viel verdienst du im Monat?
Ja, damals war es immer so, man kann sagen, so 100.000 circa. 100.000 Marken.
Naja, Cash, das ist ja netto.
Ja, das war in der Tasche, ja. Cash in the Tasche, sagt man, ne?
80er Jahre, da ist das Finanzamt wahrscheinlich noch anders drauf als heute. Und trotzdem checken die sowas nicht?
Ja, da konntest du auch hier noch Autos verdienen, Autos praktisch im Grunde genommen kaufen mit barem Geld, den Sack voller Geld, dann gehst du da hin und dann stellst du das Auto, da war nichts. Aber es war natürlich so, dass ein Bekannter von mir gedacht hat, der war beim Finanzamt, der sagte, Andy, du musst da was einfallen lassen, die sind da ein bisschen jetzt schon stutzig auf dich geworden. Und das war so ein Finanzbeamter, da dachte ich, was? War ein Bekannter von mir und ich sag, wie, was heißt das? Und er sagte, ja, du musst dir was einfallen lassen, die sind schon am Gucken.
Kommst mir gerissen vor? Was hast du dir überlegt?
Na, ich habe gesagt, dann muss ich irgendwo schnell Geld verdienen. Arbeiten gehen, irgendwie nebenbei noch ein bisschen.
Offiziell?
Offiziell, ja. War ja nicht mein Ding, aber...
Ich wollte gerade sagen, was überlegt sich dann so ein Zuhälter und Karatekämpfer?
Na, ich habe damals mich vorgestellt beim Bestattungs- und Fuhrwesenunternehmen, ja. Und da habe ich 5 Jahre durchgehalten, also alle zusammen gemacht. Die haben damals schon zu der Zeit 4.000 D-Mark netto gehabt. Ne?
Bestattung und Fuhrwesen heißt?
Ja, das heißt Hochzeits, das ist in Neukölln gewesen, das ist Gustav Schöne, die gibt es heute noch. Die fahren also wie Bestatter, ja, das sind große schwarze Wagen, die holen die Toten ab von Krankenhaus, bringen die unter der Erde runter und alles sowas, ja. Holen die ab und alles so eine Sachen. Ja, oder Betten um, das heißt also.
Und man kriegt so viel Geld, weil das ein Job ist, ja, den viele nicht machen wollen.
Ja, richtig.
Weil der Härte verlangt?
Ja, aber die waren alle, also Härte, ja, würde ich sagen, und einfach Skrupellosität, ja, skrupellos. Und das war ich ja sowieso.
Warum? Was ist da so eine Szene, die Skrupellosigkeit verlangt?
Wenn zum Beispiel, Kinder tot sind, abgeholt werden müssen, die müssen hier waschen werden, das haben wir auch gemacht. Das ist schon, das konnten meine ganzen Kollegen damals nicht. Die waren immer im Tee, die haben sich alle in eine Binder gekippt und ich war nüchtern. Und dann haben sie gesagt, Andy, mach. Ja, also die haben den Job nur ertragen, weil sie alle besoffen waren. Fast. Immer, ja.
Und dann kommst du mit deiner so harten Rüstung, dass du sagst, sowas kann ich durchziehen.
Ja, habe ich ja auch durchgezogen. Ich würde sagen, 5 Jahre lang.
Totes Kind waschen.
Zum Beispiel.
Was heißt das?
Das war ganz schlimm. Also wenn das Kind da liegt und dann im Grunde genommen im Krankenhaus und dann macht man das noch ein bisschen zurecht, ja, mit dem Helfer da. Und dann muss das Kind dann eingebettet werden, sagt man dazu. Das heißt, im Sarg gelegt, in so einen Kindersarg reingelegt, angezogen werden. Das konnten die Kollegen nicht machen. Dann haben sie mir so, Andy, mach du das. Ich habe es gemacht, aber mir war dabei nicht wohl. Aber durch meine Härte, durch meine Überwindung, habe ich sie gemacht.
Heißt, wir haben jetzt den Fake-Job. Wir haben aber auch gleichzeitig parallel laufend diese zig Frauen, die für dich arbeiten. Wie viel sind es ungefähr?
Naja, ich sage immer mal so, in meiner besten Zeit hat so 11 Frauen gehabt.
11?
11 nebenbei, ja. So Durchschnitt waren es immer so 4, 5.
Ist das dann eine komplette schillernde Fassade, diese Verbrecherwelt, oder ist da was dran, was man heute oft in Serien präsentiert bekommt oder in irgendwelchen Rap-Songs? Das ist alles auch was, ja, Geld, Drogen, Party, diesen Eindruck bekommt man ja immer wieder vermittelt. Ist das da damals auch was wirklich Schönes für dich oder ist das einfach nur grauenhaft und man hat diese reine Fassadenarbeit?
Also ich habe nur eine Fassade gespielt, ja. Für mich war das unheimlich. Ich habe keine Drogen genommen, noch nie. Dann hatte ich mal einen Joint geraucht oder ein bisschen gekokst, gar nicht. Und ich habe auch keinen Alkohol getrunken, ja. Ich wollte immer klar sein. Ich habe gesehen, wie andere mal ein paar eine Schnauze gekriegt haben, zum Beispiel auf Toilette, ja. Zum Beispiel Edgar Dacke, ja, ein bekannter Boxer hier in Berlin gewesen, ein guter Freund von mir gewesen, der hat gekokst und hat sich volllaufen lassen. Dann war er in einer Diskothek, ist auf Toilette gegangen, hat da irgendwie Stress gekriegt von so einem 17-jährigen Lümmel und der Lümmel hat den ein paar in die Schnauze geschlagen und der hat da fast hier auf der Ecke gelegen. Und dann bin ich reingekommen, weil es zu lange gedauert hat, ich noch gesehen, wie der auf den eintritt, hab den Piepel zurückgerissen, hab ihn in die gescheuert, der ist gleich zur Tür geflogen, also der junge Mann. Und dann hat Edgar Dacke hochgeholt, ja, Mensch, Junge, der war auch so ein blutige Nase, blutige die Lippen. Das wäre niemals passiert, wenn er praktisch nüchtern gewesen wäre. Also ja, Eckhardt. Oder eben, wenn er die Drogen nicht genommen hätte. Für mich war das also, Drogen war für mich das A und O. Weg damit. Überhaupt nicht. Nicht ein bisschen. Auch meine Frauen haben gesagt, wenn ihr eben mal sowas nimmt, wurden die auch angeboten, ihnen, ja, durch Feiern oder durch die Frauen, die da auch mitgestanden haben, wenn ihre Zuhörer oder ihre Männer das gemacht haben, die gekokst haben oder beziehungsweise so ein Joint da oder so, ich hab das verpönt. Ich hab gesagt, wehe, wenn ich euch erwische mit so einem Ding, hau ich dir die Fresse weg.
Aber es ist eigentlich krass, dass die ganzen Jobs, in denen du da unterwegs bist, sowas oft verlangen, sich zu betäuben, ne? Die Zuhälter nehmen Drogen, besaufen sich, die Leute bei dem Bestattungsunternehmen können das nicht machen, müssen quasi betrunken arbeiten oder versuchen sich darin zu verstecken, dann fliehen da rein und du kannst das so durchziehen. Was bringt dich als Verbrecher dann zu Fall?
Tja, ich würde sagen, meine Überheblichkeit, Punkt 1.
Wieso?
Naja, weil ich gesagt habe, Polizei ist mir doch egal, gibt keine Polizei für mich. Ich ziehe mir alle durch, ja. Und ja, oder weil ich immer mehr Geld wollte, ne? Die Macht des Geldes, ja, verrückt.
100.000 reichen nicht mehr.
Ach, 100.000 im Monat, was ist das? Ich wollte mehr. Ja, wenn man das mal ein paar Jahre macht, dann liegen da mal ganz schnell mal 1 Million liegt da oder 2 oder 3 oder 4.
Und wie läuft's dann schief?
Tja, bei mir ist es so schief gelaufen, dass eine Frau auf Deutsch gesagt, mich denunziert hat bei der Polizei. Und dann
ist das heißt plötzlich, deine Methoden greifen nicht mehr?
Die greifen nicht. Nee, bei ihr, na, die greifen schon, aber ja, sie hat was zu mir gesagt, darauf kommen wir vielleicht noch.
Okay.
Im späteren Gespräch. Und da bin ich durchgedreht. Da ist was in Gang gekommen in meinem Kopf, was jemand anders noch gesagt hat.
So, und dann, sie verpetzt dich bei der Polizei, verpetzt. Sie zeigt dich an. Ja, eigentlich vollkommen zu Recht. Ein Mann wie du muss ins Gefängnis. Da gehört er eigentlich hin. Wie wirst du festgenommen?
Oh, das war ein Spezialkommando von SEK, waren ungefähr 25 Beamte. Weil die wussten eben, wer da vor ihnen steht. Also ein Champion, ja, ein Kampfsport-Champion, denn bewaffnet. Ich habe eine Waffe durchgeladen gehabt, ja, immer bei, ja. Ich hatte ja auch auf dem 17. Juni, wo meine Frauen gestanden haben, gab es mal Probleme, so mit Albanern und so, habe ich halt alleine gelöst. Habe ohne Kanone den am Kopf gesetzt, habe gesagt, du Junge, es gibt 2 Versionen, entweder du lässt es sein oder du luftst irgendwann gegen so eine Kugel. Ja, und das war mir halt völlig egal, da hätten nur 5, 6, 7 Zähne vor mir stehen können. Mir war das wirklich egal, ich habe überhaupt keine Angst gehabt.
Jetzt kommt die Staatsmacht und will dich festnehmen. Das heißt, die wissen genau, wir müssen mit 25 Mann anrücken.
Ja.
Wie läuft das ab?
Ja, ich bin dann früh morgens runtergekommen von der Person, die mich denunziert hat. Das war früh morgens so 7.30 Uhr. Da habe ich auch eine Tasche bei gehabt mit ungefähr 45.000 Mark in der Tasche, in der Seite. Und auch die Waffe war hinten im Hosenbund bei mir drin.
Ganz kurz, die Frau hat also einen Deal mit der Polizei. Die wissen, dass du öfters mal da vorbeikommst und jetzt sind die da grundsätzlich vor Ort.
Die sind vor Ort, in Zivil, richtig Sonderkommando mit allen drum und dran. Haben sich auf der anderen Seite hingelegt, unterm LKW, 2 Scharfschützen. Die haben mir gewusst, ich habe eine Waffe und hätte die Hand nach hinten gemacht. Hätten, wie gibt's einen Fangschuss? Das stand alle drin in den Akten. Ich habe ja, weiß ich, 5 oder 6 riesengroße Akten gehabt, also dicke Ordner. Die haben mich ja ein Jahr beschattet, ein Jahr lang. Also genau 9 Monate steht drin. Ja, und dann haben sie jetzt zugegriffen. Um wirklich alle zu erfahren. Das war, ich habe ja mehrere Eigentumswohnungen hier in Berlin gehabt, die haben alle verwanzt. Meine Autos, ich habe 3, 4 Autos gehabt, haben sie aufgemacht. Ich habe nichts gemerkt, wirklich nicht. Ja, ich telefoniert im Auto, naja,
die Schäfte da. Typ wie du will ja auch nichts merken, oder? Wenn man von nichts Respekt hat, dann wird man ja nicht paranoid, oder doch?
Nee. Also ich war wirklich da, ich sag mal, ganz unbelastet. Ja, habe meine Geschäfte gemacht, habe mit den Frauen im Auto gesprochen und so. Ja, habe ihnen noch erklärt, wie sie was machen sollen oder so, aber Ja, das haben die alle gehabt, alle. Ich habe mit Leuten gesprochen, im Grunde genommen, die sie auch überwacht haben und.
Jetzt zwei Scharfschützen liegen unterm LKW.
Ja, und die anderen
23 Mann.
Ja, die springen dann aus den Büschen raus, die da waren, ja. Und haben gebrüllt. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, dass das Polizei war. Erst nach ungefähr 3-4 Minuten. Ich habe dann sofort gefightet. Ich habe ja ungefähr, ich sag mal so, 10-12 Leute gleich weggeschlagen. Aber ganz brutal. Die waren nach Enya, war eine Verhandlung und da waren die immer noch nicht im Gerichtssaal auszusagen. Also ich habe gehört, Schulter durchgetreten, Oberschenkel mehrfach gebrochen, Halsmuskel zerquetscht, Brustbein mehrfach zerbrochen bei dem anderen, ja. Und ich habe da wirklich, weil ich Angst hatte hoch. Also Angst, ich wusste nicht, was da los war. Ich dachte, das ist ein Überfall. Ja, die wollten mich da zusammenhauen oder so. Und dann habe ich erst gecheckt, halt Polizei. Wo ich irgendwie mal Polizei gelesen habe auf seinem Brustkorb bei dem Ehen. Und dann habe ich auch aufgehört und gesagt, ey, was wollt ihr denn? Und dann, ja, runter auf den Boden und am Auto. Und dann, ja, haben sie mich gefesselt, richtig brutal. Ne? Und dann Feuerwehr kam da, um die anderen abzuholen. Und dann haben die auf mich eingeschlagen. Du Drecksau, du alter Penner, du wirst nie wieder eine Frau quälen, du Schwein, du Dreckschwein, scheiß zu, Alter, dich machen wir jetzt tot. Und so eine Dinge. Und die haben mir wirklich ins Gesicht getreten, ich sah aus wie tellerbunte Knete, haben mir einen Halswirbel kaputt getreten, mehrere Rippen gebrochen, ich sah aus wirklich, mein ganzer Brustkorb war schwarz. Bin ja auch dann ins Krankenhaus gekommen, ins Neuköllner, mit voller Bewachung, Maschinenpistole vor der Tür und gleich in der 5. Etage hochgezogen, damit ich nicht aus Fenster hopse und all so eine Sachen. Also, dann festgekettet, da haben die Ärzte gesagt, wir müssen die losmachen, wir müssen die untersuchen. Nein, geht nicht. Und dann hat der Arzt gesagt, weiß ich noch, ich habe das da gehört, zum Halbjum, hat er gesagt, wenn Sie den unterschreiben Sie mir das, dass wir den Mann nicht abmachen dürfen, untersuchen, wenn er jetzt hier stirbt. Weil so wie er aussieht, ist also die Lebensfähigkeit nicht mehr so, weil ich konnte überhaupt nicht reden. Doppelte Lippen, ja, also wie die größten Lippen, die man so sieht heutzutage bei irgendwelchen Frauen, die aufspritzen, meine waren dreimal so dick. Ja, weil ich ja wie gesagt 10, 12, 13 Mal ins Gesicht getreten wurde.
Tatst du dir leid in dem Moment?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe nur gedacht, irgendwie muss ich hier raus oder irgendwie muss ich weiterleben oder so. Und ja, ich konnte mich ja nicht mehr bewegen. Die haben mir einen Wirbel kaputt getreten.
Dringt denn irgendwie zu dir durch, dass es jetzt vorbei sein könnte?
Überhaupt nicht. War nee. Überhaupt nicht zu der Zeit. Nee, gar nicht. Ich habe ja noch nicht mal gedacht, dass im Grunde genommen irgendeine Frau mich da denunziert hat oder so.
Aber du weißt gar nicht, was Phase ist.
Nein, in dem Moment ja nicht.
Gut, du kommst aus dem Gefängnis wieder raus, geht wahrscheinlich sofort in die Untersuchungshaft oder in den Knast.
Dann war ich im Knast. Ich habe mir im Krankenhaus gelegen, fast ein halbes Jahr. Wo bitte Krankenhaus? Also direkt im Krankenhaus ist ja eine Pflegestation, da habe ich gelegen. Dann sind Ärzte gekommen, weil ich konnte mich ja nicht mehr bewegen. Die haben mich dann untersucht und haben mit Nadeln an meinen Arm gepiekt, im Bein, weil ich habe keine Gefühle mehr gehabt. Durch diesen Wirbel, der kaputt getreten wurde. Ne?
Im Knast bist du dann aber direkt wieder der Karate-Andi?
Dann wurde ich langsam wieder gesund, so nach einem halben Jahr ungefähr. Ja, ja. Und dann haben viele von mir gehört, die da auch schon waren. Und ja, aber mit dem wollte ich gar keinen Kontakt haben. Ich war so ein Einsiedler, Einbrödler. Ne? Mhm. Das war ja auch die U-Haft. Ne? Das war noch nicht Tegel oder so. Das war U-Haft.
Dann im echten Gefängnis?
Da haben sie alle Respekt vor mir gehabt. Ja. Einmal, ja, alle. Und dann sind Leute zu mir gekommen und sagen, Mensch, du bist Karate-Andy, geil, dass ich dich mal kennenlerne, ich habe von dir viele gehört, ja, ich bin auch schon jetzt hier 10 Jahre drin und so. Aber man hört, da hört man wirklich, das Schlimme ist, wenn hier draußen was passiert, ist ganz kurios, wirst du da drin schon fast 10 Minuten vorher Bescheid, was hier draußen in Berlin abgegangen ist. Also ganz komisch ist das. Wie das ist, verstehe ich gar nicht. Ich weiß, bis heute nicht. Ja, die Information, die dringt so schnell da in den Knast drin, wenn hier irgendwas war, ja, ein Überfall oder sonst was oder irgendwie auch immer, dann war das böse.
Heißt, du sitzt da drin und hast Respekt?
Ja, Respekt schon, ja.
Und was ist das Wichtigste, dass du in dieser Zeit dann für dich selber lernst? Fängt das mal so langsam an zu bröseln, diese Härte?
Ja, langsam bröselt es ein bisschen, aber du kannst es nicht machen. Früher hast du keinen Respekt vor Frauen gehabt und da waren auch Wärterinnen, ja, die, sagen wir mal, aus der anderen Region kamen, also zum Beispiel, ja, so, kommen wir her hier und kommen Sie mal so, also aus dem Osten sozusagen, und die haben mir dann gesagt, was läuft, was ich zu machen habe. Mein Zimmer aufräumen oder dit und dit machen, ja, und ansonsten dann so, wenn du das nicht machst, ja, dann musst du eben, auf Deutsch gesagt, stramm stehen vor so einer Braut da, ne? Das war schon für mich eine komische Situation, bin ich ehrlich.
Aber nimmst du hin?
Musste ich hinnehmen. Mhm. Heu fein hat's mir nicht.
Benutzen, ausnutzen und danach zerstören. Das war Andis Methode. Ich denke an Antje Joel, die uns hier kürzlich von häuslicher Gewalt berichtet hat und die Coercive Control, also die Zwangskontrolle, beschrieben hat, mit der die Täter ihre Opfer psychisch regelrecht an die Kette legen. Hochinteressant und gleichzeitig abartig, wenn man das mal von der anderen Seite beschrieben bekommt und auch, dass Andi merkt, dass dieses System, diese Vorgehensweise funktioniert und sie für seine Zwecke perfektioniert. Ich habe eine Fassade gespielt, sagt er. Andere brauchen Drogen, um das zu tun, was Andi so durchzieht, ob beim Leichenwaschen oder als Zuhälter. Andis Leben, ich finde, das muss man sich echt klar machen, ist nicht schön. Er ist reich, er bekommt Respekt, aber zwischen seinem Innen und seinem Außen besteht eine riesige Diskrepanz. Andis Schale ist so hart, dass der Kern von innen gar nicht rauskommen kann. Doch dann sagt eine Frau etwas zu Andi, er wird uns ganz zum Schluss noch verraten, was das war, das so viel in seinem Kopf auslöst, dass er mit einem Mal völlig durchdreht. Andreas Marquardt, und ich finde, das wird hier ganz deutlich, hat offenbar ein Riesenproblem mit Frauen. Auch wie er die Gefängniswärterinnen beschreibt, zeigt, dass er sich von Frauen überhaupt nichts sagen lassen möchte. Kein Wunder, er betrachtet sie als Objekte, die bestenfalls Geld einbringen. Doch dann kommt eine Frau und die schafft es, wirklich zu Andreas durchzudringen. Es ist seine Rechtsanwältin, eine Strafverteidigerin, die ihn beschützen soll. In einem ruhigen Moment setzt sie sich neben ihn, das hat er mir beschrieben, nimmt seine Hand und sagt, Herr Marquardt, warum sind Sie so? So böse sind Sie doch in Wirklichkeit gar nicht. Und jetzt passiert etwas vollkommen Verblüffendes. Andreas erlaubt ihr einen Blick hinter seine harte Schale und zeigt seinen Kern. Zum ersten Mal beginnt die brutale Kampfmaschine sich zu öffnen und die Erlebnisse der eigenen Kindheit zu reflektieren. Was muss mit jemandem passieren, damit er sich selbst, so wie Andreas, als Menschenhasser bezeichnet?
Mein Vater wollte mich, wo ich geboren wurde, umbringen. Er wollte nur Mädchen haben. Er hat mich mit einem Dreivierteljahr, da waren meine Eltern noch zusammen, auf dem Balkon gestehen in Neukölln und hat mich mit Wasser übergossen. Ich sollte sterben. Ich habe eine Lungenentzündung gekriegt, habe mich aber zurück ins Leben gekämpft. Als kleiner Pimpf, so aber knapp ein Jahr, nicht ganz. Haben mir meine Großeltern gesagt. Und ja, daraufhin haben sich meine Eltern getrennt. Die haben sich scheiden lassen.
Weil deine Mutter damit nicht einverstanden war?
Ja, richtig. Ja. Und dann ist der Papa mal ein paar Mal zu Besuch gekommen, sozusagen. Aber immer, ich hatte immer ein komisches Gefühl. Warum, weiß ich auch nicht. Halt bis heute gehabt. Also er ist ja tot jetzt schon lange, aber trotzdem. Und eines Tages, da war ich so ungefähr 5,5 Jahre knapp, kam Mama auch nach oben und hat gesagt, komm mal her. Dann bin ich dann hingegangen zu ihm, hat gesagt, Herr Vati, und hat er gesagt, ah, ich hab durch Opa gehört, du bist ja schon ein guter Junge geworden, hat schön Kraft und so, ne? Siehst ja auch so kräftig aus. Komm mal her, drück mal die Hand, ich will mal sehen, wie kräftig du bist.
Dein Vater sagt, drück mir mal die Hand.
Ja. Bei der Begrüßung. Fünf. Ich war 5,5, ja. Dann konnte ich natürlich wie ein 5er nochmal nur ein bisschen so drücken. Und da hat er so chemisch gelacht so und hat gesagt, jetzt zeig dir mal, was ein Mann macht, wie ein Mann reagiert. Und dann hat er meine Hand gequetscht. Erst langsam und dann immer doller. Immer doller. Und ich habe geschrien, Papa, meine Hand, hör mal auf, bitte, 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 Papa, bitte. Dann habe ich einen Oberschenkel gebissen, weil vor Schmerzen. Und dann habe ich meine Knochen brechen gehört in meiner Hand. Richtig so, immer mehr. Und der hat gelacht. Dieses Lachen und diese Fratze weg in meinem Leben nie wieder vergessen. Der wollte seinen eigenen Sohn zum Krüppel machen. Das sehe ich heute so.
Warum? Warum?
Weil er erstmal wahrscheinlich hat er mich gehasst wie die Pest, weil ich ein Junge war. Und ja, der wollte zeigen, wie stark er ist oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht warum. Ist mir auch ganz ehrlich scheißegal. So darf ein Mensch mit einem Kind nicht umgehen. Und wenn es sein eigenes ist, erst recht nicht. Aber auch fremde Kinder nicht, das geht nicht. So ein Kind kann sich nicht wehren. Und dann habe ich einen Oberschenkel gebissen. Ich weiß die Situation noch ganz genau. Ich sehe die Fratze vor mir. Dann auf einmal ist die Tür aufgegangen, dann kam mein Großvater rein, hat mein Vater am Genick gepackt, hat gesagt, bist du wahnsinnig, du machst dein Kind zum Krüppel, hast du eine Macke, Dieter, verlass sofort meine Wohnung. Und ich bin sofort rausgerannt ins Nebenzimmer, habe mich unter so einen großen, schweren Schreibtisch gestellt, habe meine Hand gehalten, habe geschrien, ich habe mich bepisst und beschissen vor Schmerzen. Dann ist mein Vater rausgebracht worden von Opa, ja, verlass meine Wohnung, komm nie wieder hierher, du bist wohl wahnsinnig, das hat Konsequenzen. Und dann kam meine Mutter in ein Zimmer reingerannt, und hat gesagt, Andy, was passiert? Und da habe ich nur meine Hand so gehalten, die war total, hab gezittert am ganzen Körper. Ja, und dann bin ich zum Arzt gefahren mit meiner Mutter und dann hat meine Mutter aber gesagt, du darfst du nicht sagen, was Papa gemacht hat. Was sagt beim Arzt, du hast dich geklemmt in der Schublade. Andreas, hörst du, du darfst das nicht sagen. Und sagst, sonst kommst du ins Heim, sonst holt dich die Behörde weg von uns. Und dann gesagt, okay, ich sag nicht. Und dem Arzt habe ich das dann so erzählt, dass ich mich geklemmt habe. Und der hat nur meine Mutter angekickt, hat mich angekickt und gesagt, das ist doch keine Klemmung. Da ist was anderes passiert. Aber die, die mich jetzt nicht ansagt, da ist okay. Ich nehme das so hin hier, ich schreibe das auf. Wir werden jetzt röntgen, dann machen wir Gipsverband. Und dann haben sie mir so eine Drähte in den Händen drin gemacht. Ja, also heute würde man sagen, Fixateure sind das. Ja. Und die musste ich ein Jahr tragen.
Und ist deine Mutter in dem Moment
auf der Seite deines Vaters?
Weiß ich nicht, wieso das war. Entweder, ich denke, die war bei mir auf meiner Seite, aber irgendwie hat sie gesagt, ich sollte nichts sagen und ich habe es nicht verstanden, ich habe einfach nur reagiert.
Mhm. Und was entsteht denn dann in einem Kind?
Ich hab angefangen zu überlegen. Ich habe gesagt, Vater ist ein Dreckstück, so ungefähr. Ja.
Das ist dir klar?
Ja, warum er das gemacht hat, warum innerlich, das habe ich mir überlegt. Und dann habe ich auch schon am zweiten, dritten Tag gesagt, mein Großvater, ich war dann wieder zu Hause mit Gips und alles, habe gesagt, Opa, ich möchte Kampfsport lernen, irgendwas lernen. Mit 5,5 Jahren habe ich den Entschluss gefasst, nie wieder tut mir jemand weh. Nie wieder möchte ich sowas erleben, nie wieder. Habe gesagt, ich möchte irgendwas lernen. Dann war ich im Ringverein, ja, dann fand ich nicht so schön, mehrere Monate lang. Dann bin ich zum Boxen gegangen, Boxen habe ich gesagt, ach Quatsch, Boxen kann jeder doof auf der Straße, wenn er ein bisschen schnell ist oder so, war da damals so im Kopf bei mir. Und dann bin ich irgendwann, Opa ist immer mitgekommen, ja, also zum Verein. Und dann bin ich irgendwann zum Judo gekommen und das war dann für mich. Judo, wunderbar, festhalten, runterschmeißen, fixieren. Ja, den Partner also praktisch unten behalten. Ich bin der Beste, ich kann festhalten. Ja, und dann irgendwann bin ich dann zum Karate gekommen, weil mein damaliger Judo-Trainer hat immer nach dem Training so bestimmte Bewegungen gemacht und das fand ich immer ganz gut. Ja, was macht der da?
Aber das, was du da lernst, reicht ja noch nicht aus, um als 5-Jähriger, 6-Jähriger, 7-Jähriger, wie auch immer, gegen einen erwachsenen Mann dann zu bestehen.
Nein, ich habe aber immer gesagt, auch zu Opa, ich will einer der Besten der Welt werden im Kampfsport. Ich schaffe das. Opa.
In dem Alter?
In dem Alter. Nie wieder, wenn ich möchte, Keile kriegen, nie wieder, nie wieder, nie wieder. Das darf mir nie wieder passieren. Und das war mein Entschluss. Das ist ja so, dass, was mich heute auch ausmacht, wenn ich mich für was entscheide, zieht das durch.
Da ist also diese klare Entscheidung, dieser unbändige Wille, wenn man so möchte, der wird aber wieder gebrochen? Oder schaffst du das, was du dir da vornimmst?
Ich schaff das. Habe ich gesagt, ich schaff das. Ich wollte das. Und ich hab's auch geschafft.
Das heißt, dein Vater kommt dir nicht mehr bei?
Nee, der kam nie wieder zu mir. Ich war schon nach 2 Jahren, war ich schon im Judo deutscher Meister, Berliner Meister mehrfacher. Im Karate, da habe ich auch dann angefangen, wurde ich innerhalb von mehreren Monaten auch schon Berliner Meister. Also das ging ganz schnell nach oben, muss ich sagen. Ich habe 4-mal, 5-mal die Woche trainiert, nebenbei Schularbeiten gemacht, immer abends. Ja, und dann, das war aber nicht alles. Und dann ging es los, dass meine Mutter im Alter von 7 Jahren bei mir anfing so rumzufummeln am Körper. So nachts. Und dann, das wurde immer mehr. Und dann hat sie auch gesagt, erst war das ja ganz interessant alles. Hat sie gesagt, Andreas, ich zeig dir, wie gut du wirst, wenn du Frauen kennenlernst später und so. Verstehst du das? Und ich habe dann gesagt, ja, da war ich ja schon 7. Ich habe gesagt, ja, ich verstehe das schon. Und sagt sie, ich zeig dir jetzt ein großes Geheimnis und das ist nur unser Ding und du darfst es jetzt keiner erzählen. Und ja, und die war auch sehr raffiniert, muss ich sagen, als Mutter, so als Frau. Ja, die fing an mir rumzufummeln und hat mir auch Spaß gemacht, die ersten Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre. Ja, dann hat sie unten angefasst, ja, und hat einen Mund genommen und alles so eine Sachen. Also, das führte so her, dass ich wirklich mit meiner Mutter Sex hatte, richtigen Sex. Ja, nicht gleich mit 7, aber so mit, kann man sagen, so mit 11, 12. Das ging auch, funktionierte. Dann hat sie verlangt, dass ich sie befriedige mit meiner Hand. Dann musste ich ihr meine Hand dann wirklich, ich sage, in sämtlichen Löchern da unten drin stecken und sie befriedigen. Und wenn ich rausgerutscht bin, hat sie mir die Rückhand geschlagen und bin aus Bett gefallen. Also ich habe zusammen mit meiner Mutter geschlafen, ein großes, so ein 2-Meter-mal-2-Meter Bett. Ja, aber wir hatten ja nicht so viel große Wohnung. Opa hat vorne mit Oma geschlafen und im Nebenzimmer, also ein bisschen weiter weg, getrennt durch den Flur, hat Mama mit mir geschlafen im Bett. Und das wurde dann immer schlimmer. Ich konnte dann nicht mehr. Ich musste alles machen. Ich musste sie befriedigen. Ich musste auf sie spritzen. Ich musste, ja, ihr in sich spritzen und all so eine Sachen. Ne? Musste sie oral befriedigen mit meiner Zunge und alles so eine Sachen. Das sehe ich noch heute vor mir. Das ist ein komisches Gefühl für mich. Ein richtig komisches Gefühl. Ich fühle mich nicht gut. Aber ich sag das. Sonst hab so eine Sache. Ich kann darüber heute reden. Vor 25 Jahren hätte ich nicht reden können.
Ja, also als Kind wäre es für dich unmöglich gewesen, dich jemandem zu öffnen.
Ja, auch noch nicht so mit, ich kann sagen einfach jetzt mal so mit 30 auch nicht.
Ja.
Ging nicht.
Das heißt, du hast eine Erfahrung gemacht, die so abscheulich, so abartig war, so menschenverachtend, die irgendwo hin musste im Kopf.
Ja, so kann man das sehen. Ich habe alles abgespeichert im kleinen C. Hm. Ich wollte darüber nicht reden. Bloß durch den Knast.
Aber es war da, es war ja da.
Es war da, na sicher. Das war auch immer da. Deswegen habe ich auch angefangen, Frauen zu hassen. Ja, ich habe Frauen richtig gehasst, Menschen gehasst. Ich war ein richtig Menschenhasser. Ja, deswegen konnte ich ja auch so brutal werden und so brutal sein zu Frauen. Ja, das war wie so eine Spirale, das wurde immer schlimmer. Und das habe ich gesagt im Anfang im Interview, dass du brutaler ich war, desto mehr sind die Frauen auf mich abgefahren. Kurios. Werde ich nie verstehen. Auch heute nicht verstehen. Ja, aber das ist eben nur da gewesen.
Das war ja bei deiner Mutter genau andersrum. Je brutaler, je schlimmer die mit dir umgegangen ist, desto mehr hast du doch, und bei deinem Vater ja auch schon gespürt, ich muss mich dagegen wehren, ich muss was tun.
Ich habe meine Mutter gehasst wie die Pest, aber ich konnte mich nicht wehren. Ich kann mich an alles erinnern, wie sie ihre komische Ponzcreme, wie sie sich mal eingecremt hat, dann war sie sehr stark behaart unten im Intimbereich und da musste ich dann mal lecken, halt die Haare im Mund gehabt und dann bin ich fast kotzen gegangen danach, habe geweint im Bad. Und dann habe ich fast immer eine halbe Stunde bis Stunde im Bad gesessen und dann bin ich drin gekommen und habe mich so auf die Kante vom Bett gelegt. Dann hat sie schon geschlafen und all so eine Sache. Ne? Und das Kuriose war, ich habe damals in den 60er Jahren, ihr habt das Musical Hair, also Haare. Ne?
Ja.
Und irgendwie muss die da ein Faible gehabt haben. Immer wenn wir Sex hatten, hat die Platte aufgelegt. Ich kann jedes Lied mitsingen. Jedes Lied. Ich weiß genau, bei welchem Lied ich was machen musste, was sie bei mir gemacht hat, welche Art ich machen musste und. Die ganze Scheiße, sag ich jetzt mal, ging bei mir 7 Jahre. 7 Jahre lang.
Wie hast du das beendet?
Ja, ich bin dann zu Opa gegangen, aber nicht, weil ich ihm was gesagt habe. Ich habe eine Mama gesagt, die sollte aufhören. Hat sie gesagt, ich sagte Opa, weil wem glaubt man denn mehr? Dir, dem missratene kleine Junge, oder die liebevolle, nette Mutter? Lass dir nicht einfallen, Opa was zu sagen. Dann kommst du sofort ins Heim, dann ist nichts mehr mit deinem Kampfsport, den kannst du vergessen. Waschen geht gar nicht mehr richtig, deine Sachen werden nicht mehr waschen, du kommst ins Heim. Und du bist 21 und wir werden dich nicht besuchen kommen. Dafür werde ich sorgen. Überlegst dir genau, Andreas, ob du Opa was sagst oder nicht. Das ist unsere Sache und das machen wir weiter. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann habe ich das nochmal ein Jahr ausgehalten sozusagen, aber mit den schlimmsten Gedanken und mit den, ehrlich, also ich habe immer mich übergeben, habe geweint, habe immer nur gesagt, na Sport, ich muss noch besser werden im Sport, ich muss noch besser werden.
Ja, aber gegen den Vater konntest du dich ja dank dieses Sports sehr früh wehren.
Erfolgreich naja,
zu wehren, ersetzen. Ja, mental zumindest. Ne? Du hast es ja gesagt, du hast von dem keine Prügel mehr bekommen.
Ist nie wieder gekommen. Nein, und dann bin ich, dann ist es so gewesen, dass im Grunde genommen meine Mutter wieder was machen wollte und dann bin ich zu Opa und gesagt, Opa, pass mal auf, ich will ausziehen hier, kannst du mir helfen irgendwie? Da war ich so 15,5, circa so 15 und da sagte Andreas, was ist denn los, hast du ein Problem mit Mama? Und da gesagt, naja, ich komme nicht klar mit ihr, das ist irgendwas, ich komme nicht klar, ich wollte ihr mit natürlich nicht sagen, was da wirklich passiert ist, ja, die, was sie da mit mir macht und so, was ich machen musste, weil ich dachte, wenn ich Opa das erzähle, dann ist er von mir enttäuscht, ja, dass ich vielleicht, ich habe mir die Schuld gegeben, dass Mama das gemacht hat. Ja, und das ging noch Jahre so. Ja, und dann bin ich also immer, bin ausgezogen, aber nicht von der zweiten Etage, sondern nur in die 4. Etage.
Selbes Haus.
Selbes Haus, ja. War schon besser, denn dann hat Opa mir geholfen mit der Miete und so. Ich habe ja angefangen zu lernen, aber ja, dann wollte sie immer wieder mit mir Kontakt haben und dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust. Also oben bei mir geklingt, habe ich gehört, mir auf mich voll zu quatschen hier. Ich habe jetzt keine Lust, ich muss gleich zum Sport. Ja, und hier die Anfasserei will ich auch nicht mehr. Hör auf jetzt damit mit der Scheiße. Nimm, dann sucht der Mann oder wie sieht, mit dem kannst du das machen, nicht mit mir. Hat die Tür einfach vor ihrer Nase zugeschlagen. Dann hat sie mich auch so nicht mehr so kontaktiert. War auch nicht. Dann bin ich nach Japan gefahren, hab da drüben meinen ersten Schwarzgurt gemacht, ja, so mit ungefähr 17,5. Und dann bin ich wieder hier gewesen, sehr gestählt, körperlich und so und sehr hart. Weil ich war sehr schlank, aber so richtig drahtig, ja. Und dann habe ich gesagt zu Opa, wo wohnt ein Papa? Den Entschluss habe ich in Japan getroffen. Ich wollte meinem Vater in die Augen gucken und wollte sagen, hier ist die Hand, die du Arsch, du Wichser, kaputt gemacht hast. Probier doch mal jetzt meine Hand zu drücken, du Pisser. Du kannst nur keine Kinder quälen. Weil ich auch gemacht. Die paar Tage später habe ich geklingelt und da hat mir, ich sag damals, ich weiß es jetzt, das ist ein Mädchen gewesen, mit kurzen Haaren, hat die Tür aufgemacht, hat gesagt, ist dein Vater hier? Dann sagt sie, ja, wer bist du denn? Ich glaube, ich bin sein Sohn, ich bin Andreas.
Er hat ein neues Leben aufgebaut.
Er hat sich ein neues Leben aufgebaut. Mit Frauen. Ich hatte auch mehrere Halbbrüder. Habe ich alle mitgekriegt später, ja. Und auch eine Halbschwester. Die hieß Rebecca. Also heißt Rebecca. Ob sie noch lebt, weiß ich nicht. Meine Halbbrüder sind alle tot. Die sind am Herzinfarkt gestorben. Das war genetisch bedingt von seiner Seite aus. Und ich bin der Einzige, der lebt. Ja, und dann habe ich ihn einfach gesagt. Da wollte er mich von da aus so rausdrücken, so aus der Tür.
Also er war da.
Er war da.
Du ist siehst
hochgekommen, ihn. Ist zur Tür gekommen und wollte sagen, was? Er hat gesagt, so, Dieter, hat gesagt, ich habe ja nicht als Vater einen Titel, ich habe gesagt, Dieter, ich bin Andy, sagt er, hier ist meine rechte Hand, kannst du dich daran erinnern, vor so und so vielen Jahren, ich war 5,5 Jahre, da hast du meine Hand zerquetscht und hast du über mir gestanden und dich kaputt gelacht über mich. Und jetzt werde ich dir mal was sagen. Da wollte er die Tür so rausdrücken, habe ich ihn einmal von der Brust gestoßen, ist gleich nach hinten geflogen, bin reingegangen, habe ihn so am Hals gepackt, habe ihn auf den Sessel geschmissen, habe gesagt, du Wichser, du hörst dir an, was ich dir zu sagen habe. Habe gesagt, wenn du jetzt noch einmal aufschießt, schmeiße ich dich aufs Fenster, ich schlag dich tot und schmeiße dich aufs Fenster. Und ich hatte wirklich dieses Gefühl, ich hätte sie gemacht. Ich hätte die Macht. Ich hätte ihn umgebracht, da oben. Und vom Kraft her, von den Schlägen her, was ich alles konnte damals, ja, da habe ich ja schon weit über 10 Jahre Karate auch gemacht. Ja.
Das ist kein Problem gewesen.
Kein Problem. Wirklich nicht.
Hat er das auch verstanden?
Ich weiß es nicht. Was hat er nichts gesagt? Hat nur so ängstlich geguckt und hat sich so an seinen Sessel festgekrallt. Und dann habe ich ihm wirklich vor ihm gestanden, richtig so auf Kontakt. Und habe die Faust immer gebürgert. Du, ja, also du Pisser, du Wichser, du bist doch nichts wert. Nur ein Kinderquäler. Was hast du geschafft in deinem Leben, du Arsch, du? Ja. Kleine Kinder quälen. Mich hast du gequält. Mich. Weißt du, was mit mir passiert ist? Du Arsch, du Wichser. Und da war ich so 17,5 und habe gesagt, wenn du mir nochmal über den Weg läufst, hau ich dir die Fresse ein. Sag ich. Egal, wo ich dich sehe.
Ganz am Anfang habe ich uns alle gefragt, könnte irgendetwas Andreas' Verhalten als Zuhälter, seinen Umgang mit Frauen, seine Gewalt, seinen Psychoterror entschuldigen? Was würdet ihr jetzt sagen, nachdem wir seine Vergangenheit kennengelernt haben? Vielleicht streichen wir das Wort entschuldigen in meiner Frage und ersetzen es durch ein anderes Wort. Könnte irgendetwas Andreas' Verhalten als Zuhälter erklären? Andreas' Mutter legt ihr Kind an psychische Ketten, aus Scham, aus Angst, aus Schuldgefühlen. Und der Vater lehrt ihn den Hass. In Andreas staut sich früh eine unglaubliche Wut an, gepaart mit Machtlosigkeit gegen die Gewalt der Eltern. Hier lernt ein Kind völlig kranke Verhaltensmuster kennen und das könnten wir als Erklärung benutzen. Spannend ist aber, dass wir hier ja auch schon andere Fälle hatten, die brutal misshandelt wurden. Vielleicht erinnert ihr euch an Michael Reh, den Fotografen, dessen Tante ihn missbraucht hat und die danach aber nicht selbst Frauen misshandeln, so wie Andreas. Um das deswegen nochmal ganz klar zu sagen, es gibt Vergewaltiger oder Menschen, die anderen Gewalt antun, die als Kinder selbst misshandelt wurden. Und so logisch uns diese Konsequenz vielleicht erscheint, sie ist nicht zwingend. Wenn Andreas heute Jahre später von seinen Eltern erzählt, dann hört man immer noch die brennende Wut aus seiner Stimme. Aus der Forschung wissen wir zum Thema Wut vor allem eins: Man wird Wut nicht los, indem man selbst ausrastet. Sich die Wut vom Leibe brüllen, schlagen, treten, das funktioniert nicht, weil man sich im Gegenteil weiter hochschaukelt durch dieses körperliche Anspannen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser falsche Umgang mit Wut einen Teil zu Andreas' harter Schale beigetragen hat. Wissenschaftlich ist also klar, dass wir unsere Wut nicht durch Gewalt loswerden. Und trotzdem kommt man um so ein gewisses Gefühl der Genugtuung nicht ganz herum, wenn man Andreas Marquardt dabei zuhört, wie er seinen Vater Jahre später gewaltsam konfrontiert, oder? Ich frage mich jetzt, wie er sich selbst im Rückblick bewertet. Versteht er seine Vergangenheit als Entschuldigung oder zumindest als Erklärung für seine Unmenschlichkeit als Zuhälter? Was glaubt Andi, warum er so wurde, wie er war?
Ja, weil ich Menschen gehasst habe. Mhm. Zum Beispiel Leute, die wo ich Gelder eingetrieben habe, gesagt, wenn der korrekt gewesen wäre, hätte sich Geld gepumpt und hätte zurückgegeben, dann würde ich jetzt vor ihm nicht stehen. Mhm. Ja, außerdem wollte ich Geld verdienen. Ich habe gemerkt, mit Geld kann man, ja, ich habe ja schon mit 18 Jahren einen großen Daimler gefahren. Weil durch die, im Grunde genommen Sport alle, ich habe ja auch sehr viel gespart. Und durch das Training, weil ich bezahlt gekriegt habe von den Zuhältern, ja, die haben richtig sehr gut bezahlt. Die Stunde damals schon, kann man sagen, so, ja, 80 Mark. Mhm. Ja, war eine Menge Geld für 17,5-jährigen Lümmel sozusagen. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Ich unterrichte die, bis sie nicht mehr wollen. Und dann kam es ja auch so, dass er gesagt hat, pass mal auf, Andy ist unser Freund. Ja, und haben mir eine Frau geschenkt, weil ich nicht begriffen habe. Ich dachte, kann ich den Menschen verschenken? Aber ich so, ja, warum nicht? Nimm ich. Die haben sie mir einfach auf den Schoß gesetzt. Haben gesagt, ab heute wirst du für die Frau hier für dich anschaffen, Andy. Bei uns im Club. Und kriegst das ganze Geld. Vorher hat sie für mich gearbeitet, jetzt schenkt dir die einfach.
Dass man als junger Mann auf Anerkennung, auf das Geld, auf das schnelle Geld, dann auf so eine Situation vielleicht anders guckt als jemand, der da reflektiert und ja auch mit einer Menschlichkeit drauf blickt. Vielleicht kann man auch das noch irgendwie nachvollziehen. Aber nochmal, wo bist du abgebogen?
Tja, dann würde ich einfach sagen, die Macht, der Machtmann. Ich habe Respekt gekriegt, falschen Respekt damals, den ich mir erarbeitet oder erkämpft habe. Ja, ich habe angefangen, im Grunde genommen Geld zu lieben. Habe gesehen, damit kann ich Geld verdienen, immer mehr. Geld bedeutet Macht, auch heute noch, aber jetzt in anderen Verhältnissen, ja. Man sieht es doch immer heute da, wer Geld hat, kann viel bewirken damit, ja. Kann ein Leben ruhiger leben, ja, und kann sich viel gönnen. Und das war in meinem Kopf. Ich habe es ja gesehen, wo ich Geld hatte, dann durch die Kraft, die ich hatte, ich wollte ja nicht mehr weg. Da. Ich habe gesagt, ich will das weitermachen. Weil so kann ich im Grunde genommen immer nach oben gehen. Finanziell, auch körperlich, geistig, vom Sport her und so. Ich wollte das einfach. Ich konnte da ja nicht raus. Es war in meinem Kopf wie eingemeißelt, ja.
Also du hast keine Wahl, würdest du sagen.
Na, Wahl hat man immer. Man hat immer eine Wahl, zurückzugehen oder so. Mhm. Aber ich wollte nicht zur damaligen Zeit. Ich war jung. Ja, das Geld hat mich natürlich auch gereizt, ja.
Du trägst aber diese Hypothek, diese schreckliche Erfahrung mit dir rum, sagst, die ist im kleinen Zeh abgespeichert, natürlich ist sie eigentlich im Kopf und da wahrscheinlich auch viel größer, als du dir das eingestehen möchtest und merkst jetzt, okay, mit Gewalt, mit Macht, mit schnellem Geld, finde ich etwas, was mich davon ablenkt?
Ja, so könnte man das ungefähr sehen, ja, das ist richtig, ja, ja, so die Richtung, ja.
Man hat fast jetzt den Eindruck, wenn ich nochmal an diese Situation denke, die du eben beschrieben hast, als Leichenwagenfahrer ein totes Kind waschen zu müssen, was deine Kollegen nicht können. Dass du dir ja einen Mechanismus im Kopf erschaffen haben musst, der dich so hart gemacht hat, dass du zu sowas in der Lage warst. Ja, und ob das da angefangen hat im Prinzip, dass du gesagt hast, statt mich dieser Vergangenheit zu stellen und das irgendwie anzugehen, wähle ich einen Weg, der so weit davon entfernt ist, dass ich das nicht muss.
Ja, so könnte man das ausdrücken, ja, würde ich sagen. Ja, das war so der Mechanismus, ungefähr. Und der ist natürlich immer weitergegangen und ich konnte dann ja nicht mehr zurück. Ich wollte nicht zurück.
Ja.
Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, aber bedingt nicht. Ja, und vor allen Dingen, denn ich habe auch das Geld gesehen. Ich habe mir gemerkt, was man mit Geld halt machen kann. Ja, der Machtmann Andy sozusagen, ja, der brutale Mensch, der hat mehr Geld als jeder normale Mensch, der mehr als die anderen Zuhälter, ja, die da mit 1, 2, 3 Frauen rumgeschippert sind, so ungefähr. Und die auch vielleicht zu ihren Frauen noch anders waren weg. Aber ich habe gesagt, ich werde noch besser, noch brutaler und deswegen gab's Geld. Mehr Geld.
Das heißt, diese grauenhafte, diese schreckliche Erfahrung, die du gemacht hast, hat dich vielleicht auch in die Lage versetzt, so perfide Mechanismen, so krass erfolgreiche Mechanismen in dieser Welt anzuwenden, dass du dann der Beste warst.
Ja, so ungefähr.
Du schreibst auf deiner Webseite, verziehen habe ich ihr bis heute nicht. Das wird sich nie ändern, denn es gibt keine Entschuldigung. Keine Mutter darf ihr Kind so behandeln. Es geht also um den Blick von dir auf deine Mutter. Hast du auch deine Mutter nochmal wieder getroffen?
Ja, habe ich, ja. Wo ich im Knast war, wo ich dann praktisch sehr viel nachgedacht habe und mit meinem damaligen Psychologen, ja. Wir haben das richtig geübt, das Prozedere. Ich habe gesagt, ich will da mal hingehen, ne. Das war kurz vor ihrem Tod, sag ich jetzt mal. Das war auch gut so. Aber ich hatte immer noch Respekt vor ihr oder auch Angst, so.
Anders als mein Vater?
Anders, ja. Mhm. Ja, ich sage schlimmer. Das war mit der Mutter schlimmer. Dahin zu gehen und vor allen Dingen auch, war ja nicht schlimm.
Warum war das so anders?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nicht Angst, aber Respekt oder ich wollte mit ihr endlich ja nicht reden, aber ich habe gesagt, du musst das machen für dich, Andy. Du musst das machen. Sag ja einfach, was das für eine Schweinemutter ist, was sie mit dir gemacht hat. Weil deswegen bin ich vielleicht auch im Knast gekommen. Deswegen bin ich Zuhälter, ich war all so eine Sachen. Und das habe ich auch gemacht. Ich kam da hin und wie gesagt, in der Wohnung, die hat immer noch da gewohnt, ja. Also
in dem Haus, wo du später
ja, wo ich aufgewachsen bin, richtig. Und saß da im Sessel und hat in ihrer Kaffeetasse rührt, hat mich ja nicht angeblickt. Ich habe nur gesagt, weißt du, Mutter, du bist keine Mutter. Du bist das Letzte überhaupt, was meine Mutter nennen sollte. Ich hasse dich wie die Pest. Von mir aus kannst du krepieren, kannst in deine Scheiße hier liegen. Das hat, wie die aussah, offene Beine, das hat nach Eiter gestunken, aufgedunsen vom Alkohol. Also das war früher mal eine attraktive Frau, aber jetzt in der Anblick, der hat mich nur angekotzt. Ich habe vor ihr ausgespuckt, ich habe auf den Teppich gespuckt, aber so sollte man nicht machen. Sag ich, du hast deinen Sohn kaputt gemacht. Ich bin dein Sohn. Durch dich bin ich in so eine Scheißerin geraten. Ja.
Was hat Warum sie hast gesagt? Du
gemacht? Nichts gesagt. Der nichts. Hat gar nicht gesagt. Nicht ein Wort. Ich hab mich wirklich ausgekotzt, ungefähr 20 Minuten lang.
War da irgendwas von der Genugtuung, die du beim Vater gespürt hast?
War anders.
Ja.
War anders. Ich habe mich anders gefühlt. Und zum Schluss habe ich nur gesagt, weißt du was? Du brauchst mich nie wieder anrufen. Du brauchst nie wieder was von mir. Ich will keinen Brief von dir haben. Du bist für mich der letzte Dreck. Von mir aus krepiere, du alte Dreckstück, sag ich. Ja, du bist keine Mutter. Du bist das Letzte, was hier überhaupt ist. Bin ich hab ihn umgedreht, wollte rausgehen, auf immer höre ich nur, wie sie sagt, Andreas, bitte verzeih mir. Das waren die letzten Worte. Da habe ich mich nochmal umgedreht, ich habe gedacht, ich höre falsch. Habe ich mich umgedreht, was soll ich dir verzeihen? Du blödes Miststück so? Niemals werde ich dir verzeihen, niemals. Von mir aus kannst du kapieren. Ja, ich werde nicht eine Träne um dich weinen. Für mich bist du nicht mehr meine Mutter. Du kannst mich am Arsch lecken, sondern krepier einfach. Bin weitergegangen, hab dann die große Holztür zugeschlagen da ging es mir wirklich gut, so richtig so, also ja. wie als ob ich mich befreit gefühlt habe, habe meine Faust geballt und habe irgendwie ganz dicke Tür geschlagen. Und die ist heute noch, weil wir waren ja schon mit mehreren Fernsehteams da, die ist gerissen. Von unten bis nach oben ist ein Spalt da, ein Millimeter Spalt, gerissen. So doll habe ich gegen die Tür geschlagen, als ob es ihr Kopf wäre. Und dann bin ich runtergegangen. Habe mir meine Hand angeguckt, die war kurz angeschwollen, Sekunden, aber durch die ganzen Schläge und so, die ich früher gemacht habe, war das normal für mich und dann bin ich runtergegangen. Und beim Runtergehen habe ich gesagt, endlich.
Die Frage, ob er seine Mutter hasst, beantwortet Andreas Marquardt bis heute mit ja. Wieder hört man die Wut aus jedem seiner Sätze, wenn er über sie spricht. Als er mit der Faust vor ihre Tür schlägt, da fühlt sich das an wie eine Erlösung. Endlich, sagt Andi. Doch der Schein trügt. Was diese Frau ihrem Sohn angetan hat, das lässt sich nicht mit einem Faustschlag oder einem einzigen Streitgespräch klären. Man kann nachvollziehen, dass Andi ihr nicht vergibt. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung und er entscheidet sich eben dagegen. Ich habe hier an dieser Stelle nochmal kurz unterbrochen, weil ich glaube, dass wir aus dieser Einsicht alle etwas mitnehmen können. Jeder von uns erlebt Momente, in denen wir von anderen schlecht behandelt werden. Das müssen natürlich kein Missbrauch oder Gewalt sein, aber dass uns jemand ausnutzt, provoziert, schlecht behandelt, nicht respektiert, das haben wir alle schon erlebt. Wenn wir die Wut oder vielleicht sogar den Hass, die daraus entstehen können, nicht angehen oder sie in Aggression und Ausraster umschlagen lassen, dann werden wir diese Belastungen nicht los. Dann fressen wir in uns rein und das greift die Psyche auf Dauer an. Darum gilt Wut und Hass in uns immer angehen. Man muss nicht vergeben und sollte trotzdem einen Weg für sich suchen, der besser nicht aus Unterdrücken oder Verdrängen besteht. Was wirklich hilft, ist, über solche angestauten negativen Gefühle zu sprechen, mit einer Vertrauensperson. Das nimmt oft schon sehr viel Druck aus dem Kopf und außerdem kann eine zweite Perspektive durch die andere Person ganz neue Klarheit schaffen. Was denkt Andi dazu? Das will ich jetzt wissen. Und außerdem hat er uns ja noch versprochen zu erklären, was die Frau damals zu ihm gesagt hat, das ihn komplett ausrasten ließ.
Jeder muss für sich selber entscheiden, was er will. Aber viele Psychologen haben gesagt, man muss als, ich sage erstmal Opfer und dann Täter, ja, nicht verzeihen, wenn man es nicht möchte, nicht will. Ich habe weder meinem Vater verziehen, noch meiner Mutter. Weil ich bin der Meinung, egal was ihnen früher passiert ist, wenn viele mal gesagt haben, habe ich auch gehabt, vielleicht hat dein Vater eine schlechte Kindheit, ja, vielleicht deine Mutter, das ist doch völlig egal.
Ist keine Entschuldigung?
Keine Entschuldigung. Ich habe doch auch eine scheiß Kindheit erlebt. Eine richtig scheiße. Ja, und das fast 8 Jahre lang. Ja, ich meine, welcher Vater will sein Kind umbringen? Welcher Vater will sein Kind zum Krüppel machen? Punkt 1. Punkt 2, meine Mutter, ich musste mit ihr 7,5 Jahre Sex haben. Die ersten paar Jahre habe ich noch gesagt, okay, alles schön, hat ja Spaß gemacht. Aber was Neues war, ja, aber dann nicht mehr. Dann habe ich erkannt, was da passiert. Und dann musste ich weitermachen. Sagen wir mal, dieser Ekel, den trage ich mit mir. Deswegen, ich werde meiner Mutter bis zum letzten Tag nicht verzeihen und meinem Vater auch nicht. Kein Mensch hatte das Recht, ein kleines Kind so kaputt zu machen oder zu quälen. Ja. Und wenn wir Erwachsenen im Grunde genommen immer sagen, Kinder sind unsere Zukunft, dann müssen wir auch dafür stehen und vertun. Und die nicht einfach so im Dreck liegen lassen. Das ist meine Meinung. Und ich sage immer, solange ein Fetzen Blut in meinem Körper noch funktioniert, werde ich mich immer für schwache Menschen einsetzen. Immer, jederzeit. Egal, was passiert.
Trotzdem, wenn du heute hier so vor mir sitzt, hat man das Gefühl, von diesem harten Kern ist noch ganz schön was da. Ich hätte jetzt keine Lust, dir blöd zu kommen.
Naja, was heißt da? Das ist eben alles nicht schön, was ich erlebt habe. Ja, und wenn ich darüber erzähle, ich sage ganz offen, ich bin ja auch in so Talkshows und so, ja. Oder obwohl ich das Buch auch geschrieben habe, ich konnte das Buch also mehrere Monate nicht lesen. Ging nicht, ja.
Das Buch heißt Härte und es ist deine eigene Geschichte. Die konntest du nicht lesen?
Nee. Wo mein Psychologe, der hat ja mit mir zusammengeschrieben. Ja, ich habe erzählt, er hat halt aufgeschrieben. Und das ist ja wirklich, ich sage mal, 1:1, ja. Da sind Sätze drin, Worte drin, die ich wirklich gesagt habe, erlebt habe und auch gemacht habe. Und wo er das vorgelesen hat, bin ich wirklich, ich sage, ein bisschen zusammengebrochen.
Das heißt so zum Beispiel die Beschreibung dessen, was deine Mutter mit dir gemacht hat?
Ja, da war ich, bin ich fertig, ich habe gewähnt.
Braucht es Jahre, um das ertragen zu lernen?
Ja, würde ich sagen, ja. Mhm. Das wird auch nie weg sein. Mhm. Ja, zum Beispiel, wie wir jetzt sehen, ich habe heute Nacht nicht geschlafen. Und ich habe auch Beruhigungstabletten genommen. Ich habe so eine auf pflanzlicher Basis, ja. Habe meinen Arzt mir mal verschrieben, wenn ich so Talkshows sehe oder das Buch wurde auch verfilmt, ja. Von Rosa von Braunheim, ja, hat auch mehrere Preise gekriegt, also international. Da war zum Beispiel eine Szene bei, ein bisschen verändert, die Szene, aber da ist Marion beim Freier, der Freier wollte sie umbringen. Und ich bin zu dem Auto zu spät gekommen. Da hat der Freier die rausgeschlagen. Also sie war richtig entstellt im Gesicht, mit ihren Namen und so, ja. Und
das ist so ähnlich zumindest auch passiert.
Das passiert, ja. Das ist wirklich passiert, ja.
Und
ja.
Das hat der Film, deine Marion, mit der du heute
meine Marion, ja. Und da bin ich hingerannt und also der Schauspieler Hanno Koffler ist hingerannt sozusagen und ich habe aber dabei gestanden. Ich habe bei jeder Szene dabei gestanden bei dem Film, ja. Und da hat man mir angesehen, dass ich innerlich brodel. Also, dass mir das so leid tut, da, wie die Schauspielerin da liegt und auch heute noch. Ich habe Junge Gänsehaut, ja. Also, ich, das ist für mich ein, ich habe Marion wirklich super lieb gehabt und geliebt, aber ich konnte jetzt ja nicht so sagen. Aber wo das passiert ist, wo ich da damals wirklich ankam oder auch in der Filmszene, da haben die aufgehört zu drehen, haben sie umgedreht und gesagt, geh weg hier, Andreas. Man merkt, der Körper bebt. Wir merken nicht im Hintergrund, dass du nicht klarkommst damit. Und das war für mich wirklich schlimm. Ich kann das bis heute nicht. Also ich sitze zwar jetzt hier und rede, aber das beschäftigt mich sehr. Das alles. Ja, bloß ich kann es verdammt nochmal, was ich gemacht habe früher, tut mir wirklich leid, nicht mehr gut machen. Weder mit den Frauen noch mit den Männern, was ich gemacht habe. Deswegen kümmere ich mich auch so um alte Menschen, um sozial schwache Menschen, um Kinder, die bei mir trainieren oder auch Kinder, die in praktisch beim Kind im Zentrum betreut werden. Das ist eine Organisation, seit 30 Jahren kümmern die sich um sexuell missbrauchte Kinder oder Kinder, die geschlagen werden. Ja, die unterstütze ich auch finanziell mit Shows und alles sowas. Das ist für mich schlimm. Ich sage mal, der harte Andy hat in der Beziehung einen sehr weichen Kern. Und da bin ich aber auch stolz drauf. Ich kann heute sagen, ich kann heute wehen, ich kann heute im Arm jemand nehmen, ich kann mich im Arm nehmen lassen. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Mensch. Wenn. Aber wenn es drauf ankommt, dann gibt es bei mir im Kopf, kann ich auch sagen, einen Punkt, das nennt man Impulskontrolle. Und wenn ich sehe, dass jemand Frauen schlägt, liegt dazwischen. Wenn ich sehe, dass Kinder geschlagen werden oder irgendwas passiert, liegt dazwischen. Egal, was passiert, ohne Konsequenzen. Natürlich nicht gleich, schlag nicht gleich zu. Ich werde versuchen, verbal unter Kontrolle zu bringen oder den daran zu hindern, dass er da weiterschlägt. Oder wenn jemand Tiere quält oder so, dann wäre ich wahnsinnig. Ist genau das Gleiche. Ein Hund quält oder so, der kann sich nicht wehren, der Hund. Ja, beißen, ja, aber wenn ein kleiner Hund ist, was will er dann machen? Ja, und dann kommt er aber immer wieder zum Vater an. Oder
können sie sich nicht wehren, so wie die Frauen damals, die du beschäftigt hast?
Ja, zum Beispiel. Hm.
Da gab es diese eine Szene, die du mir noch erzählen wolltest. Du hast eben was gesagt, da würden wir noch drauf zu sprechen kommen. Was war das?
Ja, das kann ich ganz genau sagen. Das war.
Das hatte mit der Denunziantin zu tun, ja?
Ja, mit der Dame, die für mich angeschafft hat. Die hat gesagt, im Telefonat, sagt sie, Andy, ich habe gehört, du hast mehrere Frauen anzuschaffen.
Das hatte die rausgefunden?
Das hat sie rausgefunden. Frag mich wie, aber egal. Ja. Wer ein bisschen da überlegt. Die hat mich wirklich, sagen wir mal, geliebt. Die Frau hat gesagt, pass auf, mein Freund, sagt sie, ich arbeite lieber 24 Stunden für dich. Aber ich rede jetzt mal, ich muss ja mal das Wort nehmen, du fickst nur eh mich. Ja, dein Schwanz gehört mir. Nur mir. Ich mach mit deinem Schwanz alles. Du kannst alles mit mir machen, du kannst mich benutzen. Aber nur mich und keine andere Frau. Und das hat meine Mutter gesagt. Das waren ihre Worte. Dein Schwanz gehört mir, Andreas. Boah. Und da hat es bei mir im Kopf Klick gemacht. Ich war auf der Autobahn, hab gedreht, bin hingefahren zu ihr. Voller Wut, ich habe innerlich gezittert, wie ein Wahnsinn. Ja, ich hätte die tot gemacht. Bin reingegangen, hab gesagt, vor ihre Tür, mach die Tür auf. Sagt sie, nein, ich habe Angst. Ich sage, mach die Tür auf. Ich trete die Tür ein. Nein, kann ich nicht. Ich rufe die Polizei, die immer direkt die Tür eingetreten. Dann ist die Tür auf ihr aufgefallen, die habe ich dann rausgezogen da hinter der Tür und habe auf sie eingeschlagen und durchgetreten. Also, und dann bin ich rausgegangen, habe wieder genau so, wieder so ein Gefühl gehabt, so. Ja, so gut, so gepustet, habe ich gesagt, ich habe meine Mutter gesehen. Die Tür ist umgefallen, da sehe ich das Gesicht meiner Mutter, als ob meine Mutter unten vor mir liegt, ja, ganz schlimm. Und da habe ich meinen ganzen Hass sozusagen gegen sie, gegen diese Person, die das gesagt hat, jetzt steuert. Also ganz schlimm. Und die hat mich natürlich dann auch denunziert, ne? Und das Kuriose war, die ist natürlich dann zum Arzt gefahren oder weiß ich, die wurde abgeholt, da kam Polizei, Kripo. Und die Kripo hat ihr den Rat gegeben, das habe ich dann in den Unterlagen gelesen, praktisch wieder zu mir zurückzukommen. Nach anderthalb Wochen hat die gesagt, Andy, tut mir leid, habe mich angerufen, ich habe überreagiert, ich liebe dich wahnsinnig, bitte, ich will für dich weiter anschaffen gehen. Wir müssen zusammenbleiben. Das hat die Kripo ihr gesagt. Und dann wurde ich überwacht, komplett. Ja. Ja, und dann kam das alles raus.
Würdest du heute sagen, zum Glück?
Ja, heute würde ich sagen, damals halt die Frau gehasst, wo ich in den Knast gekommen bin. Erstmal habe ich mitgekriegt, wer das war und wie. Heute würde ich sagen, ein Glück, weil wenn das nicht passiert wäre, also so wie ich damals drauf war, würde ich sagen, hätte ich irgendwann jemand totgeschlagen. Hundertprozentig. ich bin auch zufrieden, dass es so gekommen ist, weil ich hebe auch gegen diese Frau überhaupt kein Groll mehr. Sie hatte recht. Ja, ich habe sie ja benutzt und ausgenutzt. Leider, muss ich heute sagen, tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich kann es nicht mehr gut machen.
Würde sich trauen, die nochmal zu treffen?
Treffen würde ich mich trauen, ja. Aber die wurde damals, wurde geraten, alle Frauen, die oder sie, wurde ein Zeugenschutzprogramm gemacht, außer Berlin rausgebracht und hat ein anderes Leben aufgebaut bekommen, weil man dachte, ich bin eben ja, der Böse und ich will sie praktisch wieder quälen.
Du kämpfst heute für Kinder, machst dich stark, beschreibst ja auch ganz klar, was das für eine heftige Reaktion in dir auslöst, wenn du siehst, wie jetzt jemand anders schlecht behandelt wird. Wenn du so sehr für andere kämpfst, glaubst du, dass du mit deiner Vergangenheit schon genug gekämpft hast?
Ja, das kann man so oder so sehen. Ne? Ich meine, ihr kämpft, ja, ich sage, ich bin ein starker Typ, eine starke Sau, sagt man so zu sehen. Ja, aber für mich ist wichtig, guck mal, jeder Cent, der eingebracht wird für das Buch Härte, ja, jeder Cent kriegen die Kinder. Jeden Cent. Ja, wenn der Film sich mal irgendwann, der Kinofilm, sich amortisieren sollte, kriegen das auch die Kinder. Das ist festgelegt. Alles schon schriftlich festgelegt, ja. Ich bin der Meinung, das gibt so für mich so eine Befriedigung, ja. Ich will so lange leben, wie ich kann, um wirklich Menschen zu helfen. Machen wir es mal so. Ja. Und das reicht mir nicht. Ich will mehr, aber wir haben nur ein Leben, ja. Und ich war auch schon mal tot. Ich habe einen sehr schweren Herzinfarkt gehabt, 2004. Die haben mich zurückgeholt ins Leben. Und das war eine ganz komische Erfahrung. Und ich habe eigentlich Angst vorm Tod. Ich sagte dir ganz offen.
Kümmerst du dich um dich selber genug?
Also sagen wir mal so, ich höre gut in meinen Körper rein. Also ich mache ja immer noch Sport. Ich bin jetzt 64 und ich trainiere immer noch jeden Tag, also 6 Tage die Woche mit den Kindern. Weil es gibt ja schönere, wenn die Kinder kommen und sagen, hallo Meister. Und ich habe ja 4 hier. Wenn du das sehen würdest, mit den Kinderaugen, wie ich die Kinder trainiere, ist der Hammer. Wirklich, das ist so schön, ja. Und die gibt mir einfach Kraft, die gibt mir Input. Deswegen muss ich noch lange hier auf dieser schönen Welt bleiben hier, ja. Ist wichtig.
Wenn du heute nochmal in Therapie gehen würdest, was glaubst du, müsste dann am dringendsten therapiert werden?
Oh weia, man könnte nie sagen, glaube ich, dass das alles schon in Ordnung ist. Mhm. Ja, ich mache ja immer noch Therapie schon, aber jetzt in größeren Abständen. Also ich sag mal, alle halbe Jahre, ein Jahr oder alle Jahr, wenn ich wirklich ein bisschen Druck habe, rufe ich Herrn Lemke an, dann sehen wir uns und so. Aber das ist jetzt schon über ein Jahr her, wo ich nichts mehr gemacht habe oder nicht mehr gesprochen habe. Ich bin der Meinung, ich habe mein Leben ganz gut im Griff. Ja. Und ich opfer meine Kraft für schwache Menschen. Ja, aber vielleicht sieht der das da oben, sag ich jetzt mal, unser lieber Gott da oben und sagt deswegen, bleib noch eine Weile da, mach noch ein bisschen, lebe davon, profitiere davon. Du machst das gut. Ja, und wie gesagt.
Vielen Dank, dass du das machst.
Danke.
Und Andi, alles Gute, dass er da oben genau hingeguckt hat.
Ich danke auch, ja, und alles Liebe und viel Spaß und Gesundheit für dich auch.
Dankeschön. Diesen letzten Teil fand ich persönlich jetzt nochmal richtig aufschlussreich. Andi sagt, dass er seinen Eltern nicht verzeiht, weil sie ein Kind misshandelt haben. Ihn. Gleichzeitig finde ich, hört man durch, dass er mit seiner eigenen Vergangenheit ebenfalls noch immer ringt. Denn ich glaube, wirklich verziehen hat er sich selbst auch nicht für das, was er anderen Menschen angetan hat. Vielleicht muss das aber auch gar nicht sein. Andreas' Taten waren heftig und sind nicht schön zu reden oder wegzuerklären. Dass Andi aber an sich arbeitet bis heute, dass er sich Hilfe durch einen Therapeuten gesucht hat, den er in Abständen immer noch trifft, das zählt in der Gegenwart. In der Gegenwart, in der Andi für immer mit seiner Vergangenheit leben werden muss. Andreas Marquardt ist ein Kämpfer und war schon immer ein Kämpfer. Und jetzt setzt er seine Kraft, die vielleicht auch noch immer durch seine Wut befeuert wird, für andere ein. Und zwar für wirklich großartige Projekte wie sein Kampfsportstudio für Kids in Berlin. Habt ihr noch euren ersten Eindruck von Andreas im Kopf nach den ersten paar Minuten Gespräch? Was halten wir jetzt von diesem Mann, wo wir seine Geschichte verstanden haben? Das war's schon wieder und ich freue mich sehr, dass ich nächste Woche hier Jenny Neufer treffen darf. Mit Anfang 20 wurde Jenny von ihrer Gynäkologin darauf hingewiesen, dass bei ihr aufgrund einer familiären Häufung ein hohes Risiko für Brust- und Gebärmutterkrebs besteht. Sie soll einen Gentest machen, doch Jenny traut sich nicht. Diese Entscheidung wird sich Jahre später rächen. Brustkrebs, das klingt nach einem Frauenthema, aber Jennys Geschichte geht uns wirklich alle an. Wir reden über die Möglichkeiten, die Gene eines Menschen zu lesen, über das Leben mit Risiko in Prozentwerten und die Frage, ob Eltern eine Wahl haben sollten, Kinder mit genetischen Risiken nicht auf die Welt kommen zu lassen. Das wird hochspannend
und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin schickt mir doch unbedingt euer Feedback zur Folge heute. Was war euer erster Eindruck von Andreas? Was denkt ihr jetzt über ihn? Was würde euch sonst hier vielleicht an Themen interessieren? Ihr erreicht mich per Mail an post@leonwinscheid.de oder über Instagram. Ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, als euch in diesen Zeiten zu wünschen, dass ihr bitte, bitte gesund und mir gewogen bleibt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.